Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Normalerweise erwarten Sie als regelmäßiger Hörer dieses Podcasts eine weibliche Stimme, und zwar die von Gabi Miketta. Gabi hat sich allerdings in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und ich habe die Ehre, ihren Podcast zu übernehmen. Mein Name ist Kai Glinka und ich bin Online-Redakteur bei der Website haus.de. Und heute sitzt mir gegenüber Volker Ziemens, seit Anfang dieses Jahres Chefredakteur und auch Nachfolger von Gabi Miketta bei Haus. Grüß dich, Volker.
Hallo, grüß dich, Kai.
Wir haben uns heute nicht nur ein Thema vorgenommen, sondern wir werfen einen Blick auf den ganzen Themenkomplex Hauskauf bzw. Bestandskauf und Renovierung. Und zwar in einem ganz konkreten und nicht ganz typischen Beispiel, nämlich deinem eigenen, Volkert. Bevor wir aber jetzt Tacheles reden, stell dich doch nochmal kurz vor.
Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Volker Ziemens. Ich bin 52 Jahre alt und eben jetzt seit Januar Nachfolger von Gabi Miketta als Chefredakteur von der Zeitschrift Das Haus. Und seit dem Jahr 2018 bin ich außerdem schon redaktionell für die Website haus.de verantwortlich. Inhaltlich komme ich eigentlich aus dem Gartenbereich, auch wenn mir Haus- und Bauthemen nicht ganz fremd sind. Ich habe nach meinem Studium der Landschaftsarchitektur im Jahr 2000 als Redakteur bei der Zeitschrift Mein schöner Garten angefangen und habe dann 2007 die Website meinschönergarten.de übernommen und die habe ich jetzt eben bis letztes Jahr auch neben haus.de betreut.
Know-how für alle, die sich ein Traumhaus wünschen. Das ist ja der Untertitel oder das Motto unseres Podcasts. Volker, du hast dir diesen Wunsch vor nicht allzu langer Zeit selbst erfüllt, oder?
Ja, genau. Ich habe mir letztes Jahr im November tatsächlich ein Haus gekauft. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in Frankreich im Umland von Straßburg. Das ist ja hier direkt über die Grenze. Das sind nur von Offenburg aus 25 Kilometer.
Also ganz klassisch raus aus der Stadt, ab auf die Scholle. Wie lange hast du denn eigentlich in der Stadt gewohnt davor?
Also ich habe von 2006 bis letztes Jahr im Zentrum von Straßburg in einem Apartment zur Miete gewohnt. Und wie bei, glaube ich, sehr vielen Leuten hat auch bei mir während des Lockdowns so ein Umdenken stattgefunden. Also ich wollte einfach nicht nochmal eingesperrt sein, sondern zumindest die Möglichkeit haben, in den Garten zu können. Dazu muss man wissen, der Lockdown in Frankreich war ja noch wesentlich härter als in Deutschland. Also man durfte wirklich nur eine Stunde pro Tag raus. Ja. Auch nur mit selbst ausgestellter Bescheinigung unter Angabe des Wohnsitzes und so weiter. Also es war schon sehr streng. Und ja, außerdem bin ich in Ostfriesland auf dem Land aufgewachsen. Von daher war das Leben in der Stadt für mich ohnehin immer eher ein Kompromiss. Wenn auch ein praktischer, muss ich sagen, weil man sich natürlich als Mieter eines Apartments um deutlich weniger kümmern muss als Hausbesitzer mit richtigem Einfamilienhaus und Garten.
Das ist ja klar. Verständlich, ja. Ja, ich wohne ja in Freiburg und bin selber gerade auf Wohnungssuche und wie lange hast du denn nach deinem Haus gesucht? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, wenn der Wohnungs- und Immobilienmarkt in Frankreich ähnlich ist wie in Deutschland, ist das schon eine Sisyphus-Aufgabe.
Es ging eigentlich. Also ich habe nicht allzu lange gesucht. Vielleicht insgesamt so 3 Monate. Ich habe mir insgesamt 4 Immobilien angeguckt. Und dann die 4. war dann schon quasi das Haus, was ich dann am Ende auch gekauft habe. Okay. Habe einfach ganz klassisch Wohnungsannoncen auf Le Bon Coin angeguckt. Das ist so ein Kleinanzeigenportal in Frankreich, wo eigentlich alle Immobilien inseriert werden, die zum Verkauf stehen. Und da habe ich das eben gefunden. Und es sah von außen recht schäbig aus. Aber ich habe auch Bilder von innen gesehen, so 1-2 ja. Bilder. Innen sah es gut aus. Dann dachte ich, okay, ist zumindest mal ein Besuch wert. Und es hat mir auf Anhieb super gefallen. Also ich kam in das Haus und dachte, ja, das fühlt sich irgendwie richtig an.
Das ist natürlich cool, ja.
Das ist eigentlich das, was ich haben will. Und ja, also das lief also wirklich relativ unkompliziert, muss ich sagen. Und es war bei mir auch eine etwas ungewöhnliche Suche, weil eigentlich habe ich einen Garten mit Haus gesucht. Das erzähle ich auch immer allen, die mich danach fragen, weil ich bin ja von Haus aus gelernter Gärtner und Landschaftsarchitekt und Garten ist auch mein großes Hobby und ich versuche so viel Zeit wie möglich im Garten zu verbringen. Und das ist natürlich im Umland von Straßburg auch nicht so einfach, da ein entsprechendes Grundstück zu finden. Und das, deswegen war mir die Grundstücksgröße auch wichtig. Also es sollte kein Handtuchgarten sein. Und das Haus, das musste für mich einfach nur bewohnbar sein. Also alles andere, also da hatte ich jetzt keine besonders großen Ansprüche.
Ja.
Und die Immobilienpreise in Frankreich sind natürlich in den vergangenen Jahren auch ziemlich stark gestiegen, aber trotzdem nicht so extrem wie in Deutschland, muss man sagen. Also Umland von Straßburg ist nicht günstig, auf keinen Fall. Aber
nur noch keine Mondpreise.
Jetzt es sind keine Fall. Mondpreise, weil man merkt einfach, die Franzosen haben keine ganz so hohe Kaufkraft wie die Deutschen. Von daher kann man auch sagen, die Immobilienpreise sind bei vergleichbaren Städten schon so 20-30% unter den Deutschen ungefähr, würde ich so schätzen. Und dazu kommt auch dieser Vorort, wo ich jetzt wohne, der heißt Ostwald. Der liegt für Leute, die in Straßburg wohnen, nach Straßburg reinpendeln müssen, eher so ein bisschen ungünstig, weil man muss die Stadtautobahn nehmen, wenn man mit dem Auto in die Stadt fahren will oder muss. Es gibt zwar auch einen Straßenbahnanschluss, aber der ist von meinem Haus noch ungefähr 20 Minuten Fußweg entfernt. Und von daher ist dieses Haus wahrscheinlich auch einfach für viele Leute nicht interessant gewesen, die jeden Tag in Straßburg arbeiten. Naja, und das hat den Preis vielleicht auch so ein bisschen gedrückt, sage ich mal. Oder den Verkauf so ein bisschen erschwert für den Vorbesitzer.
Ja, du hast jetzt auch gesagt, also es ist tatsächlich jetzt eher ungewöhnlich, dass man ein Haus nach dem Garten aussucht, beziehungsweise dass der Garten so das Hauptkriterium ist. Wie groß ist der denn dann, der Garten?
Also das Grundstück hat 760 Quadratmeter, aber neben dem Haus stehen darauf dann auch noch eine alte Garage und zwei Nebengebäude. Die wurden gleich nach dem Ersten Weltkrieg gebaut, also die sind schon ziemlich alt, über 100 Jahre alt, auch sehr baufällig. Und das eine ist ein alter Lagerschuppen und das andere ein alter Schweinestall. Und die muss ich tatsächlich alle drei abreißen. Also die Garage ist auch nicht so toll, das Dach ist undicht.
Wahrscheinlich und recht baufällig.
Alles dann, ja, also das ist, also außer dem Haus gibt es da eigentlich keine erhaltenswerten Gebäude auf dem Grundstück.
Ja.
Und das ist jetzt natürlich eine der großen Aufgaben, die ich jetzt noch vor mir habe, das alles abzureißen.
Da kommen wir nachher noch bestimmt drauf, aber lass uns noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Wenn man jetzt Bestandskauf oder Hauskauf hierzulande, wichtiger Punkt ist ja immer die Baufinanzierung. Wie läuft denn das in Frankreich? Oder hast du dann irgendwie das Kredit in Deutschland aufgenommen oder in Frankreich? Und wie lief das ab?
Ja, ich bin ja Grenzgänger, das heißt, mein Wohnsitz ist in Frankreich, aber mein Arbeitsort ist eben Deutschland, Offenburg. Ja. Also da hat man so einen besonderen steuerlichen Status. Also man zahlt die Steuern in dem Land, in dem man ansässig ist, also in Frankreich, und die Sozialversicherung in dem Land, in dem man arbeitet, in Deutschland. Für Grenzgänger ist es aber sehr schwierig, eine deutsche Baufinanzierung zu bekommen. Das liegt einfach daran, dass viele Banken im Fall eines Kreditausfalls tatsächlich kaum eine rechtliche Handhabe haben, also keinen Zugriff auf die Immobilie bekommen können, weil die eben im Ausland liegt. Und deswegen gibt es kaum eine Bank, die eben so einen Immobilienkauf für Grenzgänger, in meinem Fall in Frankreich, finanziert. Das ist
so nachvollziehbar. Ne?
Ja, und deswegen muss man sich da schon an die französischen Banken wenden. Die Kredite sind in Frankreich, würde ich sagen, tendenziell sogar noch ein bisschen günstiger als in Deutschland. Aber es gibt ein großes Problem, das ist eine Risikolebensversicherung, die man abschließen muss. Also es gibt in Frankreich keine Grundschuld. In Deutschland kannst du ja diese sogenannte Grundschuld ins Grundbuch eintragen lassen. Das heißt, die Forderung der Bank ist notariell verbrieft. Die Bank hat also eine sehr hohe Sicherheit im Fall eines Kreditausfalls, das Geld über die Immobilie zurückzubekommen.
Genau, die als Zugriff auf das Objekt einfach.
Genau. Und das gibt es in Frankreich in der Form nicht. Und deswegen muss man in Frankreich eben eine Risikolebensversicherung abschließen. Mhm. Die wird auch direkt mit dem Kredit quasi verkauft, wenn man so will. Und die verteuert das Ganze natürlich. Also gerade wenn man ein bisschen älter ist, ich bin jetzt halt auch schon über 50 und da ist diese Risikolebensversicherung nicht mehr so ganz günstig. Mhm. Und das macht dann so ein Kredit doch im Vergleich, ich würde sagen, so 1% teurer als in Deutschland aktuell. Es geht auch noch, aber es sind dann schon eher so ja, so 2,2, 2,3%.
Okay. Also ganz andere Parameter als jetzt auch bei einer Kreditvorgabe, einem Hauskauf in Deutschland, was man berücksichtigen muss dann. Ja,
also dieser Verkaufsprozess an sich, der läuft eigentlich relativ ähnlich ab.
Okay.
Also es ist so, ich habe das Haus jetzt auch über eine Agentur gekauft, also über einen Makler. Man gibt ein schriftliches Angebot ab. Wenn der Verkäufer das Angebot annimmt, dann gibt es einen Vorvertrag. Und dieser Vorvertrag, der ist bindend, sofern eben die Immobilie keine gravierenden verdeckten Mängel aufweist, die man erst danach entdeckt. Mhm. Und sofern eben die Finanzierung zustande kommt. Also dann kommen weder der Verkäufer noch der Käufer aus dem Vorvertrag wieder raus. Und dann, als ich den Vorvertrag hatte, habe ich mich eben, also am Anfang habe ich natürlich schon mal so eine grobe Kreditzusage gehabt, der Bank. Aber dann habe ich mich eben konkret um den Kredit gekümmert. Und dann kam es eben waren in meinem Fall 3 Monate später, wurde dann der Kaufvertrag unterzeichnet.
Ah, okay, ja.
Und also wie gesagt, der einzige Unterschied ist, dass es dieses Grundbuch in der Form nicht gibt. Ja. Es gibt zwar auch ein Grundstücksregister in Frankreich, da werden aber nur die Eigentümer eingetragen, nicht die Gläubiger. Der Notar und die Grunderwerbsteuer sind nach meiner Einschätzung etwas günstiger als in Deutschland. Bei mir waren das zusammen so ungefähr 6,5%. Und der Makler wurde in meinem Fall vom Käufer gezahlt. Aber ich weiß nicht, ob das in jedem Fall so ist.
Ja, jetzt hast du den Hauskauf eingetütet und aber du hast ja erzählt, das ist ja schon tatsächlich ein bisschen älter, das Haus. Musst du viel renovieren oder?
Ja. Nee, das war das Gute. Innen war wirklich alles auf einem super Standard, weil der Vorbesitzer das Haus 2006 komplett entkernt hat.
Ja, das natürlich.
Und grundsaniert hat. Also der hat da wirklich eine Fußbodenheizung eingebaut, der hat quasi die relativ moderne Haustechnik eingebaut. Ich habe LAN-Steckdosen in jedem Raum.
Also keinerlei Altlasten in dem Sinne.
Gar nichts. Also das Einzige, was ich machen musste, war, ich musste es neu streichen lassen. Aber danach konnte ich direkt einziehen. Und außen sieht es ein bisschen anders aus. Da ist noch einiges zu tun. Mhm. Also die Fassade muss saniert werden und auch das Dach in den nächsten paar Jahren. Aber da habe ich jetzt keinen großen Druck, weil das Haus ja bewohnbar ist.
Ja, guckst ja auch nicht drauf.
Eben, genau. Also das passt eigentlich ganz gut. Und die Vorgeschichte zu dem Haus ist auch noch ganz interessant. Das war nämlich ursprünglich mal ein alter Fachwerkhof.
Okay.
Und während des Zweiten Weltkriegs war das eins der wenigen Häuser, auf das tatsächlich eine Bombe gefallen ist.
Ach du je.
Ja, die Amerikaner, die haben eine, also ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist, die hat mir ein Nachbar erzählt. Die Amerikaner, die wollten eine Munitionsfabrik in Illkirch, das ist der Nachbarort, bombardieren.
Ja.
Und die haben da eine Bombe zu früh abgeworfen und die ist dann eben auf dem Haus gelandet und hat auch die Kirche noch sehr stark beschädigt.
Aha.
Also ich wohne auch quasi direkt neben der Kirche, kann man sagen. Und die damaligen Besitzer, die sind dann zu Verwandten in die Vogesen gezogen.
Ja.
Und haben das Haus dann quasi nach dem Krieg die Ruine quasi abgerissen. Und auf den Grundmauern haben sie dann, also nicht auf den Grundmauern, sondern auf den Fundamenten, haben sie dann dieses Haus wieder aufgebaut. Aber es ist ein ganz einfaches 50er-Jahre-Siedlungshaus, wie man sie auch aus Deutschland kennt, mit Satteldach, also nichts Besonderes.
Ja. Und älteres Gebäude, wie sieht's denn dann aus mit Heizung und Wärmedämmung? Das ist ja gerade bei Bestandsobjekten, ist das echt immer so ein Knackpunkt, oder?
Ja, wie gesagt, das Haus wurde ja komplett saniert, aber nur von innen saniert, nicht von außen.
Ja.
Und es wurde auch eine Innendämmung eingebaut. Die ist natürlich, ich sag mal jetzt, bautechnisch nicht so ganz optimal. Also eine Außendämmung ist auf jeden Fall besser. Aber Innendämmungen sind in Frankreich sehr gängig. Also die findet man in fast jedem sanierten Gebäude. Also da werden Außendämmungen bei Bestandsbauten eher selten gemacht. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt die Fassade sanieren werde in den nächsten Jahren, dann werde ich die auch nochmal von außen dämmen.
Ja.
Das bietet sich an, weil ich ohnehin die ganze Farbe oder zum Teil ist auch Putz abgebröckelt. Also ich muss es stellenweise ausbessern lassen und ich muss es neu streichen lassen und dann kann
ich. Das ist ein Aufwasch. Also von daher ist ja Blödsinn, wenn du das jetzt streichst und dann nach 10 Jahren nochmal dran gehst oder so.
Genau, und was die Heizung angeht, also der Vorbesitzer hat da damals schon eine recht moderne Heizung einbauen lassen. Also das ist eine eine Gasbrennwertheizung,
ja,
die immer noch recht effizient ist. Jetzt allerdings dann auch schon so 15 Jahre auf dem Buckel hat.
Okay, ja.
Also wird jetzt auch nicht mehr ewig halten.
Mhm.
Und er hat auch einen großen Wasserspeicher installiert, der auch an Solarthermie angeschlossen werden kann. Das hat er allerdings nie realisiert.
Okay.
Aber ja, die Anschlüsse sind da. Also ich kann quasi dann mir irgendwann auch mal Sonnenkollektoren auf dem Dach installieren und habe dann eben Warmwasser über Sonnenkollektoren.
Ja, ist ja quasi hier im Oberrheingraben.
Genau.
Nicht ganz verkehrt.
Nee, das funktioniert hier recht gut. Und ich werde natürlich auch Photovoltaik dann aufs Dach packen, wenn ich dann das Dach mal sanieren lasse.
Ja.
Das sollte in diesen Zeiten ja eigentlich Standard sein. Zumindest wenn das Dach das hergibt. Also mein Dach hat eine gute Ausrichtung. Das hat so eine Süd-Nord-Ausrichtung.
Ja.
Beziehungsweise Nord- beziehungsweise Ost-West-Ausrichtung. Also ja, die beiden Dachflächen sind nach Süden und Norden ausgerichtet. Das passt also gut.
Und ist an dem Dach schon mal was gemacht worden oder ist das tatsächlich noch irgendwie das
Nachkriegsdach? Nee, das ist das Originaldach aus den frühen 50ern.
Ah, okay.
Ja.
Jetzt hast du gesagt, dass du da noch Schweinestall und so Nebengebäude hast. Reißt du das dann jetzt ab oder bist du schon dabei?
Ja, das erste Gebäude, das habe ich jetzt tatsächlich schon fast abgerissen. Also ich habe mir von einem Bekannten so einen Abbruchhammer, so einen elektrischen, geliehen und habe die Betondecke damit auch ganz gut klein gekriegt. Und die Mauern, die stehen auch nur noch halb.
Es hört sich auf jeden Fall nach einer Menge Arbeit an. Machst du das alles in Eigenleistung jetzt oder willst du das alles in Eigenleistung machen oder gibt es einen Auftrag?
Ja, ich mache schon viel in Eigenleistung. Also zum einen bin ich handwerklich einigermaßen geschickt und es macht mir vor allen Dingen auch Spaß,
ja,
selber was zu machen. Und ich finde es auch ein super Ausgleich zum Bürojob, wenn man am Wochenende mal ein bisschen,
ja, auf jeden Fall,
körperlich,
ja,
arbeitet.
Wenn den ganzen Tag rumsitzt nur. Ja.
Genau.
Also was heißt nicht, ja.
Also ich merke das schon, das macht einen auch fitter, diese körperliche Arbeit in der frischen, ja, Luft. Also mir tut das wirklich gut. Und ja, Sachen wie zum Beispiel die Neugestaltung der Außenanlagen habe ich ja auch gelernt letztendlich. Also da weiß ich auch, wie man es macht. Und wie ich ja auch schon gesagt habe, das Haus ist uneingeschränkt bewohnbar. Von daher habe ich überhaupt keinen Zeitdruck.
Ja, okay, stimmt.
Aber natürlich ist es so, wenn man nur 2 Tage die Woche was machen kann,
ja,
kommt man jetzt nicht wahnsinnig schnell voran. Ne?
Ja.
Also es dauert schon alles seine Zeit. Und klar, Sachen wie Dachsanierung, Fassadensanierung und so, das traue ich mir natürlich nicht zu. Also das lasse ich dann von Firmen machen.
Da ist ja auch schwereres Gerät irgendwie dann,
ja,
vonnöten. Ne?
Genau.
Und also ich schätze mal, bei dem, wenn du jetzt wirklich da Nebengebäude abreißt, da fällt ja einiges an Schutt an auch. Kannst du dann wenigstens Teile von dem Material weiterverwenden oder was mit dem Rest? Wie läuft es dann in Frankreich mit der Beseitigung?
Ja, ich habe einen Teil der Backsteine von dem alten Schuppen tatsächlich wiederverwendet. Die habe ich zum Pflastern verwendet im Gemüsegarten.
Ah, cool.
Also ich habe da so einen Kreuzweg angelegt.
Ja, also ganz klassisch.
So einen klassischen, ja, Bauern-Gemüsegarten angelegt und da eben diesen Kreuzweg mit diesen Backsteinen gepflastert. Meine Freundin, die hat da mit Engelsgeduld den ganzen Mörtel abgeklopft.
Ja.
Das hat auch eine Weile gedauert und ja, für den Rest habe ich einen Schuttcontainer bestellt und in Frankreich ist es wie in Deutschland. Also ja, es gibt halt spezielle Entsorgungsunternehmen, die stellen den Container, ja, hin, den machst du voll, dann holen die den ab und tauschen, oder in meinem Fall, sie tauschen ihn dann auch gleich, also bringen leeren wieder mit.
Ach, ja gut, ist ja genau wie hier dann.
Also, ja, genau, und dann zahlst du halt pro Tonne Schutt, ich glaube, das kostet 7 € oder so. Das geht eigentlich.
Okay, das ist ja, ja, wirklich überschaubar. Ja.
Genau.
Ja, und wenn Fallner ist, dann hast du dann bei dem Bauschutt irgendwelche Schadstoffe angefallen? Oder gut, ich meine, ist dann alles Gebäude, wahrscheinlich eher nicht, aber.
Nee, also das ist tatsächlich der große Vorteil, dass die Gebäude schon so alt sind. Damals wurde ja ausschließlich mit sehr ursprünglichen Materialien gebaut, wie Beton, Ziegel, Holz und Stahl. Und Kunststoffe oder auch so Verbundwerkstoffe wie zum Beispiel Gipskartonplatten oder sowas wurde ja gar nicht, damals gab es ja noch gar nicht, wurde ja nicht verwendet. Von daher ist die Schuttentsorgung auch nicht so teuer. Also wenn man wirklich rein mineralischen Bauschutt, das heißt die Ziegel oder auch Beton,
mhm,
oder auch auch Sand und Naturstein gehört auch dazu. Die haben zum Teil auch Natursteine in den Wänden verbaut. Wir haben einfach alles reingebaut, was sie hatten.
Klar. Ja, die werden wahrscheinlich den, von was da noch lag, im Restgebäude, werden sie auch verwendet haben.
Haben sie also tatsächlich.
Ganz klassisch.
Ja. Und also das ist rein mineralischer Bauschutt und der ist relativ gut zu recyceln. Mhm. Und der ist daher auch nicht so teuer, was die Entsorgung angeht. Also das Teuerste ist der Transport. Ja, das Gute ist auch, also den Stahl muss man natürlich rausnehmen. Es wurde auch Stahl verbaut. Es ist aber keine klassische Stahlbetondecke. Also es wurden keine Stahlmatten in die Decke eingebaut, sondern einfach nur alte, dicke Stahlstangen. Die wurden zu so einem kreuzförmigen Muster quasi.
Die haben quasi ihre Stahlmatte zusammengelegt, sozusagen.
Ja, die haben tatsächlich über die Außenwände lange Metallstangen gelegt, so kreuzförmig übereinander. Da, wie so ein Schachbrettmuster, kann man sich das vorstellen. Und die haben sie dann an den Kreuzungspunkten mit Draht verbunden. Und diese Felder sind relativ groß. Ich hatte da so ungefähr 1 Quadratmeter reine Betondecke zwischen den Stäben. Und also die Stangen haben so einen Abstand von 1 Meter gehabt ungefähr. Ne? Also es ist jetzt nicht
so engmaschig,
nicht stark bewehrt.
Okay.
Und das macht den Abriss natürlich einfacher.
Ja, gut.
Ja. Aber weil du das Thema Schadstoffe angesprochen hast, also so ein Schadstoffthema hatte ich tatsächlich im Garten.
Okay, im Garten.
Da habe ich mir mal die Wege genauer angeguckt und da habe ich gesehen, der Vorbesitzer hatte tatsächlich die alten Wegeeinfassungen im Gemüsegarten mit Bahnschwellen gemacht.
Aha.
Und Bahnschwellen sind ja hochgiftig. Mhm. Die sind ja mit Teerölen behandelt, damit die möglichst lange
damit
halten.
Nicht verrotten, genau.
Richtig. Und das ist ein Fall für die Sondermülldeponie.
Und das ist verständlich.
Und die habe ich erstmal alle rausgenommen, waren auch echt schwer, die Dinger. Und habe die erstmal auf dem Haufen im Garten ein paar Monate trocknen lassen.
Ja.
Damit die ein bisschen leichter werden. Damit man sie zum einen besser transportieren kann und zum anderen die Entsorgung auch nicht ganz so teuer wird.
Ja.
Und dann habe ich sie mit meinem Anhänger zur Sondermülldeponie gefahren und habe da auch immer noch, ich glaube, so es waren so knapp 400 Euro für die Entsorgung bezahlt.
Okay.
Weil die Entsorgung kostet 300 Euro pro Tonne und es waren, glaube ich, 1,2 Tonnen Bahnschwellen.
Ah, das sind ja auch Mordsbrecher, die Dinger. Wie hast du die denn auf deinen Anhänger gekriegt? Ging es allein oder hast du...
Nee, zu zweit. Alleine kann man die nicht tragen.
Nee,
also die sind zu schwer. Ja.
Ja, aber wie du schon sagst, Garten. Und gerade jetzt im Frühjahr, ich vermute mal deine Gärtnerseele, da wirst du schon munter drauf losplanen, oder? Was liegt an? Was machst du da gerade?
Ja, mein wichtigstes Ziel war, bis zum Frühjahr auf jeden Fall den Gemüsegarten fertig zu kriegen, sodass ich da schon Sachen pflanzen und aussehen kann. Und das habe ich auch geschafft.
Da kannst du mal an der Checkliste schon mal nachmachen.
Genau. Ich habe dir erzählt, also ich habe diesen Kreuzweg da angelegt. Das war eigentlich die meiste Arbeit. Und eben dann auch noch viele Sträucher entfernt. Also der war von so einer Forsythienhecke begrenzt. Die war seit Jahren nicht mehr geschnitten worden.
Also diese Dickicht dann wahrscheinlich.
Ja, also die Forsythien habe ich alle entfernt. Dann war da so ein halb morscher Kirschbaum im Garten, der natürlich den ganzen Gemüsegarten beschattet hat.
Mhm.
Was auch nicht besonders clever war, sage ich mal, den in den Gemüsegarten zu pflanzen. Und den habe ich auch rausgenommen. Und habe dann eben die Wege neu angelegt und das Ganze umgegraben und habe jetzt auch schon Kartoffeln gepflanzt, habe Zwiebeln gesteckt und verschiedene Gemüsearten auch schon ausgesät. Und im Haus habe ich jetzt noch einige Tomaten vorgezogen, die werde ich dann natürlich nach den Eisheiligen auch noch in den Garten pflanzen.
Ja. Ja, und wenn es jetzt so ein altes Grundstück ist, hast du da auch irgendwie größere Pflanzen und Bäume drauf? Also willst du die behalten? Also ich gehe mal davon aus, ich habe einen schönen großen Baum.
Ja, klar. Also ich habe versucht, so viele Bäume wie möglich zu erhalten. Keine Frage. Also es gab eine alte Walnuss, die war aber komplett abgestorben.
Ja.
Die habe ich natürlich gefällt. Dann gab es eine Fichte, die stand ganz eng zwischen zwei Ahornen. Die habe ich auch gefällt. Aber die beiden Ahorne, also zwei Spitzahorne, die habe ich erhalten. Die sind schon schön groß. Und die haben witzigerweise genau den Abstand, dass man da eine Hängematte aufhängen kann.
Natürlich.
Passt perfekt. Dann ist da noch eine 4 Meter hohe Eibe, die habe ich erhalten. Und auch einen schönen Mirabellenbaum.
Ja.
Und dann gab es auch noch zwei Feigenbäume. Die habe ich, die konnte ich nicht da stehen lassen, wo sie waren. Die standen ein bisschen ungünstig.
Mhm.
Die habe ich beide verpflanzt. Der eine, der scheint es auch zu packen. Mhm. Bei dem anderen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Der sieht noch nicht so richtig vital aus. Also okay. Der treibt noch überhaupt nicht. Also ich denke, das könnte kritisch werden. Aber zumindest den einen, den werde ich wohl durchbekommen. Ja, und das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, wenn man ein Grundstück oder ein Haus kauft, dass man wirklich versucht, alte Bäume zu erhalten, weil natürlich aus ökologischen Gründen, aber auch, weil sie einfach für die Gartengestaltung enorm wichtig sind.
Du musst also, ja jahrelang warten, bis du da einen vernünftig schönen, gewachsenen, großen Baum hast. Ne?
Also, genau, also so ein, ich finde, so ein Garten wird ja durch große Bäume erst zum Garten und zum richtigen Garten. Und wie du sagst, also wenn man stattdessen Bäume nachpflanzt, dann wartet man 10, 20 Jahre, bis die wieder eine einigermaßen relevante Größe erreicht haben.
Ja.
Und von daher, also da habe ich wirklich versucht, so viel wie möglich zu erhalten. Bei den Sträuchern bin ich da rigoroser. Also da stand zum Beispiel auch viel Kirschlorbeer. Und Frau Südzien hatte ich schon erwähnt, das habe ich also wirklich alles radikal entfernt. Also von den Sträuchern habe ich nur eine ältere Bauernhortensie und zwei Hibiskus noch behalten.
Ja, aber die, wie gesagt, das sind, die wachsen ja deutlich schneller als auch ein Baum.
Jetzt, genau.
Das ist deswegen, also bei da Sträuchern, kann man da schon mal radikal alles abschneiden dann.
Genau, also bei Sträuchern ist es halt je nach Größe, aber geht das relativ schnell. Auch eine neue Hecke zu pflanzen, das dauert jetzt nicht so ewig, bis die wieder einen annehmbaren Sichtschutz bietet. Da wartet man vielleicht 5 Jahre. Von daher passt das.
Ist das denn offen? Also wenn du sagst Sichtschutz, dieses große Grundstück, ist das, wie ist das begrenzt zum Nachbar? Hast du einen Zaun oder eine Mauer? Oder?
Ja, es sind Zäune drumherum, relativ hässliche Maschendrahtzäune, muss ich sagen.
Ah, okay,
und eine kleine Mauer, so eine kleine Betonmauer, ziemlich alt auch schon. Das werde ich aber jetzt auch erstmal nicht ändern. Also ich werde dann irgendwann, denke ich, die Maschendrahtzäune nochmal mit irgendwelchen Kletterpflanzen oder so begrünen und stellenweise werde ich auch Hecken pflanzen.
Ja.
Aber das mache ich jetzt erstmal noch nicht. Also das werde ich wahrscheinlich dann nächstes Jahr machen, wenn ich erstmal die ganze Gartenfläche, ich sag mal, freigeräumt habe von den Gebäuden, die ich nicht behalten will, weil ich dann auch so ein bisschen besser einschätzen kann, wo kommt was hin und dann werde ich also erst mit der richtigen Gartenplanung anfangen.
Also wir sehen, da ist noch jede Menge zu tun. Vielen Dank, Volkert, für deinen Besuch. Ich hoffe, du hältst uns da auf dem Laufenden, was dein Schmuckstück, möchte ich es jetzt mal nennen, oder dein Traumhaus betrifft. Ich bin jedenfalls gespannt.
Mach ich gerne, ja.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind jetzt heute schon am Ende. Schauen Sie gerne auf haus.de vorbei, liken Sie uns, abonnieren Sie uns und vor allem, wenn Sie Fragen oder Anregungen oder Wünsche haben, schreiben Sie an hausfreunde@haus.de. Ich sage für heute Tschüss, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.